So, ja, willkommen zum zweiten Teil des Schlaf-Podcasts mit Dr. Schwarzel.
Hallo.
Gesund werden, gesund bleiben, darum geht's heute. Und wir haben so viel Stoff zum Thema Schlaf, dass wir das Ganze in zwei Teile aufgeteilt haben, damit das besser verdaulich wird.
Ja.
Man kann das natürlich auch zum Einschlafen hören. Und deswegen geht's jetzt gleich weiter. Wirklich richtig toll. Wir gehen jetzt nochmal auf Themen ein, die ihr vielleicht noch nicht so stark gehört habt. Und nämlich das Thema Gedankenkreisen, Gedankenreisen. Zwei so geniale Konzepte, die man nutzen kann, um deinen Schlaf massiv zu verbessern. Und wir machen am Ende nochmal viele kleine Einzelfragen, um dann nochmal einzusteigen, um nochmal so, ich sag mal, das Ganze zusammenzufassen. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge. Ich kann es nur empfehlen, weil Schlafen ist etwas, was so wichtig ist und was wir eh jeden Tag machen. Da ist das Vergleich, Training ist auch immer wichtig, ne? Also, aber das macht man fast nicht jeden Tag. Aber Schlafen tun wir jeden Tag. Deswegen, hört es euch an. Viel Spaß mit der Folge. Gleich geht's los.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben. Bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Dann kommen wir mal zu den natürlichen Schlafhilfen, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Thema Baldrian vor allen Dingen. Baldrian ist sicherlich eins der spannendsten. Und das andere ist natürlich der große Mythos. Vorm Flug einfach mal 2 Bier, 3 Wein, 7 Sekt zu trinken, weil dann schläft man besser. Klär uns doch mal da
was auf. Ja, also die Sachen der Phytotherapie, also der pflanzlichen Medikation, die funktionieren wunderbar. Lavendel, Baldrian, Hopfen, schwarzer Hafer, da gibt es unzählige Sachen. Jetzt beim Hopfen natürlich nicht die 4 Presshalbe, die man sich noch reinstellt. Haben wir wieder das Thema, dass man nicht runterkommen. Ja. Ja. Aber natürlich Hopfenextrakt, Lavendel, Baldrian, diese Sachen, die funktionieren. Man muss es ausprobieren. Eben, das ist sehr individuell. Wir hatten ja vorher das Thema mit dem Espresso, wo Leute auch gut drauf schlafen können.
Ja.
Und das muss man probieren. Dann gibt es natürlich eine ganz interessante Substanzklasse. Das sind die alten Antihistaminika, also die alten Antiallergika, die man noch kennt. Also die H1-Blocker quasi, die eine antiallergische Reaktion, also wir haben Ausschlag, eine Allergie, nehmen die. Das kennt jeder, der mal eine alte Allergietablette genommen hat. Man ist hundemüde. Oder früher im Krankenhaus haben die Allergietablette gespritzt, da haben die Leute erstmal 3 Stunden geschlafen. Also diesen Effekt kann man natürlich auch nutzen, ohne dass man eben eine Allergie hat. Und dann gab es ja früher die Barbiturate und die waren eher schlecht, weil die natürlich Nebenwirkungen hatten, stärker abhängig machen. Jetzt die neuen Schlafmittel, also die Benzodiazepine, die langwirksamen, also die kurzwirksamen würde man immer nicht nehmen. Das sind eher die Mittel, die man kennt, die man einnimmt bei einer Panikattacke, die einfach innerhalb von 1-2 Minuten wirken. Die haben hohes Abhängigkeitspotenzial, weil die so schnell wirken. Alles, was schnell anflutet im Körper, macht so ein bisschen was wie ein Rausch oder ein lustiges Gefühl. Deswegen eher diese langwirksamen Sachen nehmen, aber da auch immer natürlich in Absprache mit dem Arzt. Ja, das ist wirklich Endstufe. Wenn alles nichts funktioniert hat, dann kann man die kurzzeitig mal einsetzen. Und das Thema ist halt, die haben eine hohe psychische Abhängigkeit. Also wir haben Leute, die kommen zu uns, die sagen, ach, die Mittel, nee, da habe ich keine Abhängigkeit, das nehme ich schon seit 30 Jahren, das funktioniert gut. Ja klar, warum, weil man abhängig ist. Ja. Aber das ist eben wie die Tafel Schokolade, die in der Schublade ist und die Tüte Chips, die nehmen wir natürlich, weil wir wissen, die ist da. Wenn wir es gar nicht zu Hause haben, dann nehmen wir es nicht. Also es funktioniert gut, hat eine hohe Abhängigkeit, aber mit Methoden des autogenen Trainings oder eben Muskelanspannung oder aktive Entspannung, ja, dass man sagt, also ich liege jetzt im Bett und mein rechter Arm, der ist ganz müde und dann wird er noch müder und jetzt lasse ich den mal bewusst fallen, obwohl er auf der Matratze liegt und so kann ich dann rechten Arm, linken Arm, Beine, Körper, Kopf, also wirklich so runterfahren mit ganz tollen Methoden, wo viele Patienten sagen, boah, seitdem ich das mache, nach 3 Minuten schlafe ich ein.
Super spannend. Melatonin an der Stelle nochmal.
Ja.
Melatonin einnehmen, weil wir haben es ja gerade besprochen. Aus den Melatonin wird dann Serotonin.
Ja.
Und dann schlafe ich gut.
Ja, ja.
Aber wenn ich Melatonin einfach nur einnehme,
funktioniert super. 2 Gramm, 3 Gramm war ja immer früher so, dass man es aus Amerika mitbringen musste, aber es ist eins auch jetzt im Anti-Aging, im Longevity, sagen wir so, eins der wirklich heiß diskutiertesten Themen. Es gab einen Weltkongress über Melatonin, wo es nur über diesen einen Stoff ging, wo alle Wissenschaftler zusammengekommen sind. Also das ist wirklich eine gute Sache. Immer so 2, 3 Gramm, 5 Gramm ab höheren Dosen, 15 Milligramm, Entschuldigung, nicht Gramm, Milligramm, ab höheren Dosen, 15 Milligramm, 20 Milligramm, die man in anderen Ländern oft findet, haben die Leute oft so, ja, Nebenwirkungen, Albträume und so ein bisschen, das hört man dann schon häufiger, aber so in diesen niedrigen Dosierungen, wie es geht, als Nahrungsergänzungsmittel wirklich tolle Sache. Und dann natürlich auch andere Sachen, Aminosäuren, Ornithin zum Beispiel oder Arginin, das sind Magnesium natürlich super, Magnesium jetzt nicht per se ein Schlafmittel, sondern ein Muskelentspannungsmittel, ganz toll, weil einfach die Muskeln entspannen, man besser schläft. Und die Aminosäuren, das sind auch die Substanzen, die in der warmen Milch mit Honig drin sind, zum Beispiel diese Aminosäuren, und die helfen auch und das muss man probieren. Also es wäre nicht verkehrt, einfach mal heldenhaft 2 Milligramm Melatonin oder 2 Ornithin- und Arginin-Tabletten einzunehmen, ob man jetzt die Magnesium, wie es auf Insta dann präpariert wird, als Magnesiumöl in Bauchnabel tropfen muss, dass man besser schläft, ja, oder sich auf die Oberschenkel, auf die Stirn reibt oder einfach mal 200, 300, 400 einnimmt, ja, ist eben selber belassen, aber das kann man natürlich mal machen.
Und Alkohol, richtig schön ein bisschen mehr Alkohol zu trinken, um gut zu schlafen. Hat man dann eine gute Schlafqualität oder eher nicht?
Nein, das Thema ist eben, dass wir da das Problem haben, dass wir nicht in die Dreier- und Vierer-Tiefschlafphasen kommen. Natürlich haben wir viele Leute, die dann Schlafapnoe mehr haben, die beim Rotwein mehr schnarchen. Der Körper versucht ja natürlich zu entgiften. Es ist ja ein Gift dann in den höheren Dosen. Und das, also klar, mal ist es okay, aber dann natürlich später raus schlecht. Und eine wichtige Sache auch noch bei den Schlaftabletten, also den chemischen Schlaftabletten, den richtigen Schlafmitteln, den Benzodiazepinen, haben zwei Nachteile. Und zwar haben wir dadurch, dass sie ja auch muskelrelaxierend sind, eine erhöhte Sturzneigung, gerade bei den älteren Patienten, wenn die dann doch ihren Toilettengang machen müssen nachts, weil die Muskeln entspannt sind. Und wir haben so eine Überhangssymptomatik. Also wenn man dann in der Früh aufsteht, ist natürlich die Wirkung, es gibt da welche, die eher kurz wirksam sind, 3, 4 Stunden, oder welche, die länger wirksam sind, 6, 7, 8 Stunden, und man dann eben aufsteht und am nächsten Tag Maschinen bedienen muss, einen Bus fahren, Flugzeug fliegen, ist natürlich sau doof, weil man immer noch unter Wirkung von diesem Schlafmittel steht. Also da muss man schon aufpassen.
Ja, das war auch immer meine Bedenken beim Thema Melatonin. Also ich bin ja früher sehr, sehr viel in die USA geflogen, habe da viel gearbeitet, teilweise auch nur für so 3 Tage, 5 Tage für eine Konferenz.
Ja.
Und da hatten wir immer das Thema Jetlag.
Ja.
Also ein Riesenthema. Auch, also ich sag mal so, vor 10 Jahren oder 15 Jahren war es nicht so schlimm. Also vor 8 Jahren, da habe ich das schon mal hart gemerkt. Wir haben viel in L.A. gemacht, also hin nach L.A. war okay, aber zurückkommen katastrophal. Und als wir mal zurückgekommen sind, 2 Tage später, bin ich in den Film Django gegangen, kann man ungefähr, also ins Kino, kann man ungefähr messen, wie lange das her war. Ich habe immer noch nicht die 2. Hälfte vom Film gesehen. Ja. Und da ist für mich die Frage auch, was gibt es für gute Strategien für Jetlag?
Ja.
Und was gibt es für gute Strategien, um Melatonin in dieser Situation gut einzusetzen,
falls du welche kennst? Also absolut super wichtiges Thema. Der Körper kann, da kommt es immer natürlich auf die Zeitzonen drauf an. Also wenn wir West-Ost, Ost-West fliegen, natürlich haben wir mehr Zeitzonen, größere Unterschiede, 6, 8 Stunden. Und der Körper kann pro Tag 2 Stunden quasi adaptieren. Das heißt, wenn wir jetzt nur 1, 2 Tage drüben sind, ist es nicht so kritisch quasi, wenn wir wieder zurückkommen, als wenn wir den Jahresurlaub drüben machen, 2 Wochen, weil wir komplett umstellen. Und da eben auch wieder die Sachen quasi aus der Schlafhygiene beachten, dann wirklich Zimmer wieder dunkel, hell machen und eben versuchen, je nachdem, wenn man nur einen Tag drüben ist, gar nicht zu adaptieren, 2 Tage, wenn man länger drüben ist, einfach das auf eine gesunde Art und Weise zu machen. Und da hilft das Schlafhormon Melatonin als Tablette natürlich zum Einnahmen wirklich sehr, sehr gut. Und da würde man eben nicht dann schon anfangen, am Flieger sich irgendwie 3 Rotweine
reinzuknallen
und noch die Kaffee-Baileys dazu, dass man eben den Flug verschläft, sondern da eben schauen, dass man den Rhythmus so anpasst, dass man eben von Tag zu Tag adaptiert.
Und dann würde man sozusagen jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, 14 Tage zum Beispiel in die USA fliegt und man einen Zeitversatz hat, dann würde man das Melatonin nutzen, um näher an die lokale Zeit ranzukommen.
Richtig,
genau. Und wenn man zurückkommt, wieder näher an die lokale Zeit ranzukommen.
Richtig, also das heißt,
man würde sonst erst um 3 Uhr nachts einschlafen.
Richtig, genau.
Das ist so der typische LA-Fall. Du reist hin und es ist und du kannst bis 3 Uhr 4 nachts wach sein, gar kein Problem. Ja. Dann würdest du halt Melatonin nehmen. Ja. Und wie viel früher würdest du es nehmen, bevor du einschlafen willst? Nur mal ganz grob, so,
das
ist bestimmt individuell.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Also wir haben ja quasi diese zirkadiane Rhythmik und ich würde halt schauen, dass ich quasi also das ein bisschen pushe, dass ich nicht meine 1,5 bis 2 Stunden am Tag mache, sondern eben durch die Gabe von Melatonin dann vielleicht auf 3 Stunden eben komme und das mit der Einnahme quasi hochfahre, natürlich alle anderen Sachen beachte, Zimmer verdunkeln und so weiter oder dann eben Wecker stellen, ein bisschen früher aufstehen, rausgehen, Tageslicht und da kann man dann wirklich feintunen oder den Turbo reinhauen, dass man eben da dann besser adaptiert.
Und dann lieber entspannt oder so von so 4 Stunden Schlaf verschieben, ist wahrscheinlich hart, oder?
Ja, ist schon, also das ist wie beim Training, ja. Training entspannt oder Hit-Training für einen, der anfängt, also das ist wirklich individuell und kann man eben auch trainieren. Also wir haben ja auch dann viele Leute, die eben viel reisen, die dreimal in der Woche hin und her fliegen. Boah, oder gut, beim Piloten, die sind eher wieder kurzfristiger da, aber auch viele Leute mit Schichtarbeit, Wechselschichten und so, das sind dann die Herausforderungen, wo man dann zum Profi geht, zu uns oder zu jedem Schlafexperten und sich da beraten lässt. Ja, also jetzt beim Urlaub ist es egal, aber natürlich.
Piloten müssen das Thema ja auch wirklich haben.
Also, ja, wobei das früher immer noch mal ein bisschen anders war, mit den Ruhezeiten und so, die haben wir jetzt teilweise, sind sie zu dritt im Cockpit und sind dann nicht mehr so lang vor Ort. Also die hatten früher längere Zeiten dann vor Ort, haben mehr adaptiert. Jetzt sind sie ja meistens mit den Ruhezeiten quasi 1,5 Tage, 2 Tage dann vor Ort, Fernosten, fliegen dann wieder zurück. Also die adaptieren nicht so stark, aber haben natürlich Themen dann auch immer mit Nachtarbeit. Also das ist ja so ein bisschen wie Schichtdienst eben.
Voll.
Ja, und es ist schon nicht ohne. Ja,
ja, brutal. Wir sprechen über Reisen.
Ja.
Ich habe noch 2 Themen, die ich super spannend finde, die ich nicht auslassen kann oder noch ein paar kleine Fragen. Aber du hast über Gedankenreisen gesprochen.
Ja, ja.
Und dieses Thema Gedankenreisen finde ich total spannend. Ich möchte kurz erklären, warum.
Ja.
Ich glaube, es gibt viele Leute, die beruhigen sich zwar vor dem Schlafen, gehen dann ins Bett, grübeln dann. Und ich habe das immer so gemacht, ich habe dann schon, das war schon seit 20 Jahren, erzähle ich mir sozusagen eine Geschichte im Kopf. Und du hast es gerade so schön mit Gedankenreisen das Ganze verpackt, weil ich habe doch noch nie drüber nachgedacht, dass es eine Gedankenreise ist.
Ja.
Und erzähl dazu gerne mal ein bisschen mehr und warum das beruhigt und warum es dann auch funktioniert, dass man wahrscheinlich besser schlafen kann.
Genau, also ich du bringst es wieder auf den Punkt, ich wiederhole die beiden Begriffe nochmal, nur dass sie es nicht verwechseln, die Zuhörer, es gibt das Gedankenkreisen, das ist eben, ich mache mir Sorgen nachts im Bett, das ist dieses Karussell, oje, oje, und dann die Gedankenreisen, genau wie du gesagt hast, und da gibt es wirklich coole Sachen, dass man zum Beispiel sagt, man stellt sich vor, man ist irgendwo, segelt die Zykladen gerade entlang, und hat da kurz vor Santorini einen mega Wellengang und 8 Meter hohe Wellen und man wird da hin und her geschmissen im Segelboot und dann baut man das so ein bisschen aus und sagt, okay, also jetzt lichten sich die Wellen, das Gewitter zieht vorbei, die Wolken werden heller, irgendwo kommen die ersten Sonnenstrahlen und die Wellengang wird runter und so und dann ist es bei vielen Leuten, dann kommen die schon gar nicht mehr weiter, bis die See wieder ganz still ist, sondern das hat eben einen so einen beruhigenden, entspannenden Effekt, das ist ganz cool oder man stellt sich vor, man ist irgendwie in einem Ballon, man steigt in den Ballon und entkoppelt sich dann der Erde, sieht dann also die München von oben und dann halb Oberbayern und wird dann vom Wind getragen und dann irgendwann stellt man sich dann vor, wie man aus dem Ballon draußen ist und der Ballon dann weitergeht. Also das sind einfach Sachen, die uns helfen. Da wird der Ferdinand uns wieder genau erklären, was das mit Sympathikus und Parasympathikus zu tun hat. Oder eine ganz coole Sache ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo seinen Lieblingsort hat, im Wald, auf einer Lichtung, in den Bergen, wo auch immer, wo man sich wohlfühlt, dann kann man sich selber einen Akupressurpunkt legen. Ne? Also man sagt einfach zum Beispiel, okay, das ist mein persönlicher Akupressurpunkt oder das, immer wenn ich an diesem Platz bin, jetzt bei der Hunderunde oder bei meinem Spaziergang, dann setze ich mich auf die Bank, genieße das Panorama.
Dann setze ich diesen Reminder Point.
Genau, setze mir den Reminder Point, weil Körper assoziiert natürlich und sagt dann immer, oh, wenn ich da bin an meinem Platz, dann drücke ich da drauf, Pavlovscher Hund, es klingelt, wir wissen, okay, es kommt Essen oder nicht, uns läuft der Speichel im Mund zusammen und dann kann man eben abends im Bett, muss natürlich ein Punkt sein, wo man gut hinkommt, jetzt nicht irgendwie im Rücken oder am Fuß, und dann kann man diesen Punkt eben drücken und assoziiert dann mit seinem selbstgesetzten Akupressurpunkt eben, ja, dann eben, dass man dann zur Ruhe kommt, kann das natürlich kombinieren mit Gedankenreisen. Und das sind wirklich coole Hacks, die jeder machen kann.
Ich bin so froh, dass ich da gefragt habe, weil der Akupressurpunkt ist noch was mir absolut gefehlt hat. Aber das mit den Gedankenreisen, ich glaube, das hilft so vielen Leuten
da draußen. Ja, ja. Und also ich gebe mir mal einen Tipp, da wirklich dann mal auf dem Meridian, im Meridianbuch nachzuschauen. Ja. Weil man kann natürlich einen Dickdarmpunkt pressen, muss dann aufs Klo oder irgendwie muss ein bisschen aufpassen. Nierenmeridian oder Blase oder Galle. Ja. Also da mal gucken. Nein, also da macht man nicht viel falsch, wenn man sich irgendwie einen coolen Punkt ausdenkt und den er eben nutzt da.
Ja, super. Ist das auch das autogene Training in dem Fall?
Also ist alles ähnlich quasi, autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und so weiter, ist alles ähnlich. Meditation dient alles dazu, quasi den Parasympathikus zu aktivieren, den der Ferdi ja mittels der HRV auch misst bei Leuten mit Schlafstörungen, was auch im Schlaflabor natürlich mitgemessen wird. Stress, Anspannung und so weiter. Und das sind alles wirklich super, super Methoden, dass man eben sagt, Atemtechnik und so weiter. Man muss es ein bisschen ausprobieren. Es gibt halt Leute, die sprechen eher auf das eine an. Also probieren sie wirklich 3-4 Sachen, autogenes Training, Atem, progressive Muskelentspannung, nach Jakobsen, Meditation, einfach Atemtechniken, da muss man ein bisschen basteln, ein bisschen mal rumprobieren. Aber das Coole ist einfach, dass man dann seinen Schlaf verbessert. Und wir haben eben diese ganzen positiven Effekte, die wir am Anfang besprochen haben, die gesundheitsfördernd sind und minimieren brutal diese uns krank machenden Effekte. Und man muss sich da mal, wie in unserem Podcast mit den 5000 Stunden, mal ein paar Stunden mit befassen. Und wenn Sie nicht weiterkommen, dann kontaktieren Sie einen Profi. Dann helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also das ist einfach, Schlaf ist kostenlos. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Kostenlos. Ja. Und wir können mit den Sachen, die Dr. Schwarzl gerade gesagt hat, kann man so viel selber machen.
Ja.
Und man braucht kein Hightech. Man kann guten Schlaf wieder erlernen.
Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du, glaube ich, rübergebracht hast.
Ja.
Wir können mit einer guten Schlafhygiene, Aufräumen des Schlafzimmers, dunkel halten, eine gewisse Kälte einhalten, nicht die ganze Zeit am Handy sitzen. Glaube ich, können wir schon 50% dann machen. Und wenn man dann noch Themen hat, dann sollte man auf jeden Fall mal zu euch kommen und mal einfach nochmal individuelle Hilfe bekommen.
Ja, ja.
Aber da merkt man, dass Schlaf ist so unfassbar wichtig. Der regeneriert sich so viel.
Ja.
Und eigentlich steckt es in uns.
Ja,
und
wir die Natur heilt uns selber, wie so oft. Ja. Und deswegen, also investieren Sie da ein bisschen was, damit Ihr Schlaf gesund wird und gesund bleibt.
Ja.
Da sind wir wieder beim Motto der Sendung.
Absolut. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Einfach nochmal, um so ein paar Punkte rauszuarbeiten. Ja. Und zwar, erste Frage, symbolisiert Genen, dass ich müde bin?
Also Genen primär Sauerstoffmangel im Gehirn, das ist Punkt 1. Also wir fluten das Gehirn mit Sauerstoffmangel, aber es assoziiert auch, dass wir sagen, wir haben einen kurzen Anflug von Müdigkeit quasi. Mhm. Also beides, ja.
Okay. Ich finde, das Genen ist so witzig, Genen ist ja auch super ansteckend.
Ne? Ja, ja.
Ist so witzig, weil dann gähnt einer und dann alle anderen im Raum, die es gesehen haben, gähnen auch, weil denken, zu wenig Sauerstoff ist da und dann ist das so ein interessanter Effekt. Okay, hatten wir schon besprochen, aber ich frage dich nochmal ganz konkret, kann man Schlaf wirklich auf Vorrat bunkern, ja oder nein?
Leider nicht, das ist wie beim Marathon, haben wir ja vorher gesagt, man kann nicht 5 Liter Wasser trinken, Marathon laufen und sich die Zeit sparen, wo man an die Seitenstände geht, um 3 Sekunden schneller zu laufen, also geht leider nicht. Wäre cool, würde ich auch gerne machen.
Ich würde es auch manchmal gerne machen. Welcher Schlafmythos macht dich jedes Mal wahnsinnig?
Also der Schlafmythos, da gibt es viele Punkte, zum Beispiel, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste oder schlafen kann ich, wenn ich tot bin, das brauche ich nicht und so. Also das sind Sachen, da tut es mir wirklich im Herzen weh, weil wir eben sehen, was chronischer Schlafmangel für Krankheiten auslösen kann. Mhm. Das ist wirklich heftig. Und was es für tolle Heilerfolge gibt, wenn man einfach die Leute wieder dazu bringt, gut zu schlafen. Und das ist wieder das Thema, was du gerade gesagt hast. Der Körper heilt sich selber.
Mhm. Wie würdest du Schlafdruck ganz kurz erklären?
Also Schlafdruck, einfach anderes Wort für Müdigkeit. Denken Sie an Weltrekord. 11,5 Tage maximales Wachbleiben. Dieser Typ hatte annähernd 100% Schlafdruck oder Müdigkeit.
Und dann finde ich den Begriff Schlafdruck so spannend. Es ist wie ein Ventil, was man öffnet, wo dann der Druck rauskommt und man wieder
entspannt. Ja, genau. Level an Müdigkeit.
Ja. Warum wachen so viele um exakt 3 Uhr auf?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Es gibt ja zwei Sachen. Also wir haben ja diese Wolfsstunde, mhm. wo man immer sagt, ja, warum ist das so? Es gibt viele Faktoren. Es gibt auch die Organuhr. Wenn Sie mal gucken, Sie haben ein Aufwachen zum Beispiel von 1 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, dann hat man oft Organassoziationen, dass man sagt, Leber, Galle arbeitet da mehr oder wie auch immer. Und das ist oft eben so, dass man, wenn man die Zeit weiß oder regelmäßig ist und dann eben mal selber nachguckt oder einen Profi fragt, ist das für uns ein super Tool, dass wir sagen, okay, da müsste man da oder da nochmal hinschauen.
Spielt zum Beispiel der Vollmond auch Einfluss auf so eine Aufwachzeit?
Ja, total. Also es ist immer lustig, wenn die Leute glauben, dass der Mond keine Wirkung hat auf den Körper. Wir bestehen ja zu 60% aus Wasser und der macht ja auch Ebbe und Flut. Also
stimmt.
Der hebt Milliarden Tonnen Wasser 3 Meter an oder verschiebt sie um Kilometer nach vorne oder hinten. Natürlich macht das auch einen Rieseneffekt da.
Okay. Powernap.
Ja.
Wunderwaffe oder überwertetes Placebo?
Ja, nein, das ist eine coole Sache. Powernap dann aber wirklich mit der Eieruhr. Also ich würde eine Eieruhr stellen, 15 Minuten Einschlafzeit und dann von mir aus auf 40 Minuten oder sowas, dass man quasi nicht jetzt dann einschläft und 2 Stunden weg ist, sondern kurzzeitig gibt es Untersuchungen, kann man nutzen als Tool. Auch wieder die ganzen südländischen Länder, Siesta und so weiter. Und man hat große Untersuchungen gemacht. Man hat eine Gruppe 10 Stunden arbeiten lassen, quasi mit einer langen Mittagspause. Man hat eine andere Gruppe 10 Stunden arbeiten lassen, immer 45 Minuten pro Stunde, 15 Minuten Ruhezeit. Also die hatten 10 mal 15 Minuten Ruhezeit, also 150 Minuten Ruhezeit im Vergleich zu 60 Minuten, also deutlich, deutlich mehr Ruhezeit und waren 30-40% produktiver. Da war ich einer der Ersten. Ich habe ja früher also viel mich mit Schlaf beschäftigt, dass ich meinen ersten 1-2 Chefs an den Unikliniken gesagt habe, ich arbeite jetzt nur 45 Minuten, mache 15 Minuten Pause, bin effektiver, aber es hat leider keiner umgesetzt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du warst ja auch wirklich in diesem 24-Stunden-Dienst.
Ja.
Ja. Und das kann doch dann in den, also ich verstehe das von der Kostenstruktur her im Krankenhaus, aber das kann doch in den letzten Stunden nicht besonders
effizient sein. Ja, also ich komme sogar noch aus der Zeit, wo man 36 Stunden Dienste gemacht hat und so weiter. Und dann ist es ja nicht so, dass du dann irgendwas halb Belangloses machen musst. Und du musst ja auf den Punkt quasi dann nach 24, 30, 36 Stunden quasi einen Herzinfarkt behandeln, erkennen oder was weiß ich.
Ja.
Also das ist schon heftig. Und das sollte uns eigentlich zu denken geben, ob wir da nicht mal irgendwie jetzt ein bisschen dran drehen und das irgendwie ändern, aber ist halt leider so, ja.
Also bin ich voll bei dir. Das, meines Erachtens aus allem das, was ich verstehe, macht das wenig Sinn, so zu arbeiten. Aber gut, schauen wir mal, was der AI vielleicht noch regelt.
Ja, ja.
Dein Top-Tipp gegen nächtliches Gedankenkreisen, der sofort umsetzbar ist?
Okay, dann würde ich wirklich den Gedankenkreisstuhl nehmen, den Grübelstuhl, wie wir gesagt haben, aufstehen, Zettel hinlegen, Stift dazu, anfangen aufzuschreiben und dann wichtig, den Zettel nicht zu Hause, um den Familienfrieden zu wahren, liegen lassen, sondern in die Schublade packen.
Was passiert im Gehirn nach 24 Stunden ohne Schlaf?
Ja, das ist eben super, super dokumentiert. Damals beim Randy Gardner, der Sean Wright hatte das nochmal nachgemacht, das Experiment in den 2006er, 2007er Jahren. Und da haben die wirklich also jeden Tag dokumentiert Reaktionszeit, Konzentrationszeit, Merkfähigkeit und. Natürlich auch Blutanalysen, Stresslevel und so weiter. Und nach 24 Stunden hat man schon wirklich, also wach bleiben, signifikante Einbußen, Konzentration, Reaktionszeit und so weiter. Es gibt im Fernsehen auch 1-2 coole Reportagen, wo Reporter sich wappnen. Also wenn man eingibt, Reportage, Schlafentzug, kann man das sehen. Und es ist wirklich beeindruckend. Empfehle ich jedem mal da reinzuschauen.
Super. Schlafhygiene. Welche Fehler begehen 90% der Leute täglich?
Also ganz oft die Mädels, die abends sagen, ich esse nur einen Salat, damit ich schlank bleibe, was natürlich dann den Darm eher belastet. Und dann natürlich das Riesenthema Light Pollution, Lichtverschmutzung, Fernseher, Second Screen hat man vorher, Zweithandy und so weiter. Also es sind einfache Sachen, die man einfach umstellen kann.
Koffein am Abend, wann wird es wirklich kritisch?
Also man sagt immer so 4-5 Stunden vorher keine koffeinhaltigen Getränke mit den paar Ausnahmen. Es gibt wirklich Leute, die nach dem Espresso super schlafen können.
Mhm. Wie misst du gute Schlafeffizienz bei deinen Klienten ganz praktisch? Mhm.
Also wenn wir nicht die Tools haben mit den Uhren, wo der Patient eben aufschreibt, ins Bett gegangen, 21 Uhr, Bett verlassen, 7 Uhr. Die Uhr zeigt an, die funktioniert auch schon ganz gut, die Schlafphasen, dass wir einfach eine gute Anamnese machen, mit dem Patienten reden und sagen, haben Sie das Gefühl, dass Sie lange brauchen zum Einschlafen? Alles, was länger als 20, 30 Minuten ist, eher 20 Minuten quasi, ist schon so, dass man mal drüber reden muss. Und wenn die Patienten sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich liege zwei, dreimal in der Nacht eine Stunde wach oder ich habe nur 4 Stunden Schlaf. Das sind dann schon so Alarmglocken, die bei den Patienten läuten sollen, wo man dann Profi kontaktiert.
Mhm. Welche Schlafpille oder bekanntes Schlafmittel würdest du sofort aus den Regalen verbannen?
Warum? Also im Endeffekt zum Glück ja die Barbiturate, die aus 60er, 70er Jahren schon dann rausgenommen sind. Ich würde generell verbannen, also das gefährliche Halbwissen, dass man vom Apotheker, Friseur oder vom Nachbarn irgendwie ein Schlafmittel auf den Tisch geknallt bekommt und gesagt bekommt, probier das mal, das hat bei mir geholfen, sondern wirklich immer mit dem Profi Rücksprache halten und dann wirklich sich das für sich Beste und Passendste aufschreiben lassen.
Was ist die ideale Temperatur im Schlafzimmer?
Ja, ist individuell. Wir haben ja die Körpertemperaturkurve vorher besprochen, Lärchentyp, Eulentyp. Und aber so als allgemeine Empfehlung immer eher ein bisschen kälter, als wie man denkt. So 19, 20 Grad ist ideal.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Teenager nicht aufstehen wollen und so lange schlafen?
Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe, ja, oft Gewohnheit, Schule, dann ein nächtliches Zocken, was auch immer. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man wie bei der Ernährung, wie beim Stressmanagement, da die Eltern Verantwortung übernehmen und auch sagen, also Schlaf ist so ein wichtiges Thema wie Ernährung, wie die ganzen anderen Sachen, sozialer Umgang, Schule, also das sollte man ruhig mit reinnehmen. Und warum sich nicht mal mit den Kids ein paar Stunden über gesunden Schlaf informieren, beschäftigen, weil sehr oft schlafen dann die Eltern besser, die Kinder auch. Schlafeffizienz wird besser und die Kinder stehen dann wieder lieber in der Früh auf.
Super. Kann zu frühes zu Bett gehen sogar Schlaf verschlechtern?
Ja, also gibt's auch. Da muss man natürlich immer unterscheiden. Also was ist zu früh? 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr oder ist jetzt gemeint 21 Uhr statt 23 Uhr? Das ist sehr individuell. Also wir haben viele Leute, Radiomoderatoren, Fernseh, Schauspieler, die natürlich in der Früh aufstehen, die um 3 Uhr aufstehen müssen, ja, damit sie halt um 6 Uhr das Frühstücksfernsehen machen.
Ja klar, sie müssen total früh aufstehen.
Ja. An der Stelle natürlich liebe Grüße an Annika Kipp, die mit mir in der Schule war, ja, und langes Frühstücksfernsehen eben gemacht hat. Aber die haben auch ihre Routine, die quasi dann sich dran gewöhnen und damit zurechtkommen. Die gehen halt dann um 19 Uhr ins Bett oder 20 Uhr ins Bett, achten auf Verdunklung und diese ganzen Sachen und können das ganz, ganz gut machen. Leider kritisch sind immer so Wechselschichten. Also wenn Leute 3 Tage Frühschicht, 3 Tage Nachmittagsschicht, Nachtschicht, das ist also wirklich Katastrophe. Und da gibt es riesen Studien, Untersuchungen, dass das kurzzeitig geht, mal ein paar Wochen, aber auf Dauer eben nicht gut ist.
Das ist ja schon fast besser, dann dauerhaft die Nachtschicht zu haben und dann tagsüber einfach zu schlafen. Aber das ist natürlich auch sozial total schwierig.
Ja,
also keine Zeit mit den Kindern und Familie.
Ja.
Aber ich glaube, das sind Sachen, die werden irgendwann auch gelöst werden durch Maschinen.
Ja.
Dein simpelster Hack, um heute Nacht schneller einzuschlafen?
Also mein simpelster Hack wäre folgendes, Licht aus. Überlegen Sie sich, wann Sie das letzte Mal essen. Also vielleicht, dass man 16 Uhr, 17 Uhr das Abendessen macht. Das ist eine Kombination. Und dann vielleicht einfach aus dem Supermarkt einen guten Bio-Schlaftee sich mal mitnehmen und probieren. Also mit dieser Dreier-Kombo kriegt man es eigentlich ganz gut hin.
Sensationell. Also was für eine fantastische Folge, muss ich nochmal sagen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, das Thema Schlaf. Ich finde es super spannend. Ich meine, ich schlafe zum Glück ganz gut, aber ich track's auch viel mit dem Aura-Ring oder mit anderen Gadgets. Ich habe manchmal auch 3 Gadgets dran, um zu tracken. Ja. Aber einfach nur, weil ich die Werte gerne mag. Mhm. Guter Schlaf bringt mir total viel. Ich merke das, wenn ich 2 Tage schlecht geschlafen habe, bin ich deutlich langsamer, habe weniger Bock, bestimmte Sachen zu machen. Sobald ich wieder meine Schlafroutine mache, und bei mir ist es wirklich eine Verschiebung von 1,5 Stunden, würde ich sagen, nach vorne, dann merke ich richtig, wie Power und so. Deswegen habe ich auch vorbereitet natürlich auf diesen Podcast. Ich bin die letzten paar Tage früh ins Bett gegangen, und um einfach zu fühlen auch mal, wie es ist, und hatte deswegen auch das Gedankenkreisen gestern und sowas. Aber vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ich glaube, das hilft extrem weiter. Und ich glaube, dass schlecht schlafen ist kein Zustand, der im Alter kommt, sondern ist etwas, was wir verlernen, was wir durch schlechte Hygiene vielleicht auch ein bisschen kaputt machen und dadurch wieder jetzt durch die Tipps im Podcast selber regulieren können. Aber natürlich dann auch einfach mal, wenn man zum Spezialisten geht, dann einfach auch da mit der Hilfe einfach nochmal wieder in so eine neue Routine reinkommt. Deswegen da vielen lieben Dank für die Tipps und für wirklich das Konkrete, die konkreten Sachen, die wir da anwenden können.
Gerne.
Und deswegen, wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, bitte abonniert ihn, bitte liked ihn, das hilft uns extrem, ja. Schreibt auch Kommentare und Fragen drunter, die wir beantworten können, damit wir euch noch weiterhelfen können, weil wir sind da, um euch zu helfen und natürlich auch einfach dieses Wissen, was der Dr. Schwarzel über die letzten 20 Jahre einfach da angesammelt hat und mit tausenden Patienten zusammen auch aktiv, praktisch erlebt hat und nicht nur einfach Stories, die auf Instagram laufen, dass ihr das verwenden könnt, um euer Leben zu verbessern. Deswegen heißt ja der Podcast auch Gesund werden und gesund bleiben, ja. Und das ist halt ein ganz wichtiges Motto bei uns. Und deswegen, ja, genau, abonniert den und bleibt dabei. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, schlaft gut und bis zur nächsten Folge.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.